Herzlich willkommen zum Paths of Purpose Podcast, dein Podcast für persönliche Weiterentwicklung, Leadership, große Visionen und Inspiration. Ich bin Simona Deckers, Mentorin und Gründerin von Shanti Company. Meine Mission ist es, Menschen mit zeitlosen Weisheiten zu empowern, ihre Visionen lebendig werden zu lassen und ihre großartigen Potenziale zu entfalten. Es ist meine Mission zu inspirieren, wie wir unser Leben verbessern, unsere Träume wahr werden lassen und in Leichtigkeit und Fülle leben. Heute sind Selbstwahrnehmung, Leadership und persönliche Weiterentwicklung die Fähigkeiten, die uns Sinn geben, uns privat und beruflich weiterbringen und erfüllen. Höre in diese neue Folge hinein, mach dir Notizen, stell dich auf Aha-Momente und neue Erkenntnisse ein. Teile diese Folge mit deinen Freunden. Die Welt braucht Positivität, Licht und Inspiration. Markiere mich oder schicke mir eine Nachricht auf Instagram oder LinkedIn, sodass wir connecten können. Auch dort findest du bei mir Motivation, Innovation und Power pur. Los geht's! Herzlich willkommen, Nora Dietrich. Nora Dietrich ist Psychotherapeutin und Expertin für mentale Gesundheit am Arbeitsplatz. Herzlich willkommen, Nora. Ich freue mich auf die Zeit und auf das Gespräch mit dir.
Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein kann. Ich freue mich sehr.
Nora, erzähl uns doch mal mehr. Was macht eine Expertin für mentale Gesundheit und auch dann noch mit dem Zusatz Psychotherapeutin? Wie ist es für dich zu diesem Thema gekommen und was machst du?
Ja, spannende Frage. Also ich glaube, bei mir ging es ganz linear los, wie bei den meisten Psychologinnen, Psychotherapeutinnen, würde ich sagen. Also ich glaube, seitdem ich spätestens 12 Jahre alt war, wollte ich Psychotherapeutin werden. Und bin so auch losgelaufen in meine Karriere. Das heißt, ich habe Psychologie studiert und dann die Ausbildung zur Verhaltenstherapeutin gemacht mit ganz viel Zusatz in anderen Bereichen. Aber habe dann während der Ausbildung festgestellt, dass das ein Job ist, den ich sehr, sehr liebe, der aber ganz viel inneren Raum braucht und dass ich den nicht geben kann, wenn ich 32 PatientInnen in der Woche sehe, sondern dass es noch so eine andere Facette von mir gibt, die irgendwie ein bisschen rebellischer ist, die auch ein bisschen Rampensau in sich hat, die, glaube ich, auch systemischer angreifen will, weil mir aufgefallen ist, dass ich immer mehr Patienten und Patientinnen hatte, die aufgrund des Jobs in einen Burnout geraten sind, wo vielleicht auch die privaten Themen dann an die Oberfläche getrieben wurden, weil der Job sozusagen der letzte Tropfen auf dem überfließenden Fass war und habe mich gefragt, okay, das ist irgendwie tolle Arbeit, jetzt mit den Individuen zu arbeiten, auf die Reise zu gehen, zu fragen, hey, was hast du für Muster, die sich vielleicht wiederholen und immer wieder zu den gleichen Herausforderungen führen. Aber dann dachte ich, okay, es muss doch auch einen Weg geben, ein bisschen weiter vorne anzugreifen. Also sozusagen statt zu warten, dass die einzelnen Menschen die Klippe runterfallen und dann kommen wir Psychotherapeuten und fangen auf und versuchen, den Heilungsweg zu begleiten, muss es doch Wege geben, dass weniger Menschen die Klippe runterfallen.
Ja.
Genau. Ganz und dann dachte ich, Organisation ist doch irgendwie ein Ort, an dem wir unglaublich viel Zeit verbringen und wo es, glaube ich, viel Veränderungspotenzial gibt und auch andere Verantwortungsträger, ne, also wie die Organisation selbst.
Ja.
Und so habe ich mich dann in diesen Bereich reingewurschtelt. Den Job gab es so nicht, zumindest nicht in meiner Sphäre. Und dann dachte ich, okay, ich glaube, es ist super, Psychotherapie und New Work zu verbinden und zu sagen, wie müssen wir in Zukunft arbeiten, damit es nicht nur gut für uns ist, sondern gesund bleibt.
Ja, wie ist es dann, du hast jetzt mehrfach das Wort auch Burnout genannt, wie ist es dann für dich zu Mental Health gekommen, also dass das so im Vordergrund steht, anstatt Burnout? Oder wie ist das für dich verbunden?
Ja, super spannende Frage. Also mentale Gesundheit oder Mental Health ist ja sozusagen der Ballonbegriff. Ne? Mhm. Das bedeutet einfach, okay, welche Lebensbedingungen brauchen wir, um gesund zu sein, um unseren Sinn zu spüren, um ein positives Bild von uns selbst und der Welt zu haben, um nach Zielen zu eifern, um in Beziehung zu treten. All das gehört zu mentaler Gesundheit. Und Burnout ist eben eine heute Diagnose, die wir vergeben können, wenn mentale Gesundheit vielleicht kippt oder weniger vorhanden ist. Das heißt, Burnout ist sozusagen nur ein kleines Spezifikum innerhalb dieses großen Begriffes und deswegen bin ich sozusagen breiter aufgestellt, weil die Psychotherapie auch breiter aufgestellt ist.
Sehr spannend. Spannend auch, dass du darüber, also zu deinem Thema gefunden hast, über deine Patientinnen und Patienten, die anscheinend einen großen Leidensdruck hatten in ihrem Leben und auch in ihrer Arbeitswelt. Du sagst, du hast dich auch entschieden, für dich ist es wichtig, sich die Organisation anzuschauen, sodass weniger Menschen über die Klippe fallen. Wie siehst du die Gewichtung von der Bedeutung oder des Einflusses von Arbeit auf die Menschen, auf ihre Gesundheit oder ja, auf ihre mentale Gesundheit?
Ich glaube, wir können nicht den Finger auf die Organisation zeigen und sagen, ihr seid schuld. Ich glaube, das alleine wäre ein bisschen zu kurz gedacht. Na, aber es ist natürlich ein Wechselspiel, weil wir verbringen ja im Schnitt ungefähr 80.000 Stunden unseres Lebens im Job. Meistens ist das mehr Zeit, als wir mit unseren Beziehungen verbringen, sei es die Partnerschaft zu Hause oder die Familie oder auch die Zeit mit uns selbst, weil wir schlafen ja auch ganz viel von unserem Tag.
Ja, das stimmt.
Genau, und deswegen ist es so eine Wechselwirkung. Das heißt, wir haben natürlich eigene Biografien, die häufig zumindest eine traumatische Färbung haben oder Verletzungen mit sich bringen, die wir dann versuchen, mit eigenen Verhaltensmustern irgendwie zu kompensieren. Und das bringen wir natürlich schon mit, wenn wir die Tür in die Organisation aufmachen. Aber die Organisation selbst kann natürlich entweder ein Gesundheitsförderer sein oder ein Gesundheitsnehmer, würde ich sagen. Denn natürlich sind Arbeitsstrukturen, Arbeitsprozesse, Arbeitsphilosophien ein großer Einflussfaktor darauf, wie es uns geht tagtäglich. Also wie ich morgens aus dem Bett aufwache und wie es mir geht, wenn ich an die Arbeit denke. Ja. Oder wie ich mich fühle, wenn ich im Meeting sitze und eine Idee teilen will. Traue ich mich oder traue ich mich nicht?
Ja.
Ob ich an mich selber glaube und denke, hey, hier kann ich Karriere machen, weil ich weiß, was ich kann und ich weiß, dass das gewollt ist, was ich kann. Mhm. Also es gibt ganz viele Momente im Alltag, wo mentale Gesundheit gefördert werden kann, weil ich autonom sein darf, kreativ sein darf, mich entfalten darf. Oder wo mentale Gesundheit vielleicht auch geraubt wird, weil wir sprechen gerade so von toxischen Arbeitswelten oder einfach einem Chef oder einem Team, was mich nicht wertschätzt, wo ich diskriminiert werde. Genau. Und ich glaube, dass Organisationen sich entscheiden können, wollen wir zur mentalen Gesundheit beitragen, auch weil wir davon profitieren, oder wollen wir uns unsere eigenen Muster nicht angucken, weil das zu unbequem ist und sagen, hey, du Individuum, du musst mal für dich sorgen und gesund bleiben, weil wir brauchen alles von dir. Genau. Ich glaube, es braucht beides.
Das ist ein starkes
Individuum und ein starkes Wir.
Das stimmt. Das finde ich auch. Es ist nicht immer nur eins. Man kann so lange an sich selber auch irgendwie schrauben oder optimieren und irgendwann muss aber das auch im Außen passen. Es ist nicht immer nur der Mensch an sich als Individuum die einzige Stellschraube.
Definitiv. Genau, ich sage immer, mentale Gesundheit ist kein DIY-Projekt, also kein Do-it-yourself-Projekt, sondern es braucht eben auch das Team und die Beziehung um uns herum, damit wir uns auch weiterentwickeln dürfen.
Ja.
Aber wenn ich jetzt sage, hey Simona, setz doch mal eine Grenze in der Psychotherapie, weil das musst du lernen und dann läufst du in dein Team und sagst, nein, das möchte ich nicht, ich möchte das Projekt nicht machen, dann muss das Team dir ja erlauben, dass diese Grenze okay ist. Ansonsten probierst du es einmal und danach nicht wieder.
Du warst das. Genau. Deiner Meinung nach, woher kommt dieser starke Fokus auf mentale Gesundheit?
Jetzt meinst du?
So ja, jetzt. Ne? Ja, genau, als Trend. Also ich weiß nicht, ob du das teilst. Also für mich gefühlt war ein Trend vielleicht vor 8 Jahren, 10 Jahren Burnout. Ne? Und jetzt ist es mehr, man redet über Mental Health. Woher kommt diese Verlagerung oder woher kommt es, dass das gerade so ein Big Thing ist?
Vielleicht eine kleine Anekdote dazu. Yeah. Ich weiß noch, dass ich 2018, als ich mich selbstständig gemacht habe in der Organisationswelt, in eine Organisation gelaufen bin, wo wir für ein Projekt eingeladen waren, wo es um andere Themen als jetzt mentale Gesundheit spezifisch ging. Aber da ging es natürlich darum, uns kurz vorzustellen. Und ich habe damals gesagt, hey, ich bin Nora, ich bin eigentlich Psychotherapeutin, aber hier heute in der Rolle der Trainerin. Und dann sah ich so die großen Augen, die sich fragten, Herr Psychotherapeutin, also das brauchen wir aber wohl nicht, oder? Da wurde es ganz schnell still, also ganz viel Scham im Raum, was ich jetzt da wollen würde. Und heute ist es natürlich so, dass die Leute die Tür aufreißen und sagen, hey, schön, dass du da bist, es wird Zeit, wir haben wirklich was zu tun. Das heißt, binnen weniger Jahre hat sich das Bewusstsein extrem gedreht. Heute ist es okay, über meinen Burnout zu erzählen. Es ist okay zu sagen, das tut mir nicht gut oder mir geht's heute nicht gut. Das sind Dinge, die sich wirklich rasant gewandelt haben in den letzten Jahren. Und ich glaube, einer der Hauptdriver dafür war schon auch die Pandemie oder der kollektive Stress, in dem wir uns befunden haben. Ne? Normalerweise war es so, hey, da ist vielleicht Klaus und der hat eine Depression, aber das ist Klaus seine Geschichte. Mhm. Plötzlich waren wir alle in den gleichen Umständen, hatten alle die gleichen Stressoren. Also wir saßen alle im gleichen Boot, haben natürlich unterschiedlich darauf reagiert, aber es gab so ein Gefühl von zusammen. Ne? Ja, also plötzlich gehen wir durch Krisen zusammen und das hinterlässt Spuren bei uns, bei unseren Kindern. Ne? Wir haben unglaublich viele negative Konsequenzen der Pandemie gesehen. Mhm. Und ich glaube, das hat so ein bisschen die Tür geöffnet zu sagen, hey, warte mal, da ist doch was los. Also da ist doch was, womit wir uns beschäftigen müssen. Und das war das Thema mentale Gesundheit, weil klar war, wir können das nicht länger ignorieren. Mhm. Genau, und ich bin total froh. Also es ist natürlich schade, dass es immer so eine Krise braucht, damit wir verstehen, dass es Zeit ist für Wandel. Aber trotzdem bin ich der Krise sehr dankbar.
Mm, definitiv. Da ist ja auch irgendwas hochgekommen, was ja auch immer da war. Es ist ja nicht so, dass das komplett neu ist. Man sieht es jetzt anders oder man sieht es überhaupt. Und ich habe vor kurzem noch eine Statistik gehört, 70% aller Menschen dieser Welt, der Weltbevölkerung, 70% haben Mental Health Issues. Ob das von Stimmungsschwankungen bis richtig dicke Depression oder was auch immer ist. Also die Bandbreite ist da weit, aber es sind 70%. Und man kann davon ausgehen, wenn man in einen Raum geht, ist das fast jeder, also 2/3 sind es schon mal. Ne?
Ja, und es gibt natürlich ganz unterschiedliche Grad von Leid, ne? Du sagst gerade, es gibt natürlich die psychischen Erkrankungen, aber wir alle gehen durch schwierige Lebensphasen, sei es, hey, ich gehe gerade durch eine Scheidung, ne? Und das belastet mich sehr. Oder zum Beispiel, ich bin jetzt vor 3 Monaten Mama geworden. Ja. Das heißt, es ist ein total schönes Ereignis und trotzdem verändert das alles. Ja. Ne? Das heißt, natürlich kann es sein, dass ich dünnhäutiger bin oder mehr Selbstzweifel habe oder vielleicht auch mutiger geworden bin. Ne? Das heißt, diese Lebenserfahrungen, die machen wir alle und die wirken sich natürlich auf uns aus. Deswegen sprechen wir immer davon, dass mentale Gesundheit ein Spektrum ist. Also es gibt nicht nur krank oder gesund, sondern es gibt ganz viele Schattierungen dazwischen, die wir durchleben.
Ja.
Und die Wahrscheinlichkeit, dass jemand von uns erkrankt, ist sehr, sehr hoch im Verlauf des Lebens. Und deswegen sollten wir darüber sprechen, weil das eigentlich eher normal menschlich ist, anstatt irgendwie das Komische, das Seltene, dem wir uns nicht widmen wollen.
Ja, ganz genau. Du hast gerade diese Unterscheidung also sehr schön benannt. Also einmal die, wo es wirklich eine Krankheit ist, die sich fachlich oder sehr spezifisch angeschaut werden kann und dann auch, ich sag mal eher, was so als Bedrohung im Raum steht, ne? Wo der Mensch noch nicht wirklich total psychisch erkrankt ist, aber sehr belastet ist. Das sind ja dann zwei verschiedene, ich sag mal, große Gruppen, ne? Also von wirklich Kranken und so Belasteten. Und sprechen wir doch einmal von den Belasteten. Was können die tun, um sich zu stärken oder um ihre mentale Gesundheit zu stärken?
Ich glaube, ganz wichtig ist erstmal so ein Selbstcheck-in. Also zu merken, dass ich auf dem Spektrum Richtung, ne, von grün Richtung gelb oder Richtung orange laufe. Ich bin noch nicht im roten Bereich, weil das wüsste ich im Zweifel. Aber vielleicht geht es mir einfach nicht mehr so gut, wie es mir normalerweise geht. Weil ich merke, ich habe körperliche Symptome wie Spannungskopfschmerzen oder ich esse anders, ne, bin irgendwie appetitloser oder merke in meinem Verhalten, dass ich mich verändere, ne, dass ich nicht mehr so Lust habe, Freunde zu treffen, mich eher zurückziehe zum Beispiel oder mich kleine Dinge schneller aus der Bahn werfen. Ich schneller irritiert oder ne, reizbar bin. Also zu merken, hey, irgendwie so, wie ich mich eigentlich kenne, wenn ich so richtig voller Energie bin, so ist es gerade nicht mehr. Und tatsächlich fängt es da schon an, weil viele von uns relativ wenig Selbstreflexion nach innen haben. Ne? Also zu sagen, wie geht's mir heute wirklich? Ja. Und wenn ich das beurteile auf einer Skala von 1 bis 10, wo stehe ich? Ne, damit wir nicht eben erst dann reagieren, wenn es schon fast zu spät ist, also wenn wir dann wirklich richtig viel Arbeit investieren müssen, damit es uns besser geht, sondern dass wir frühzeitig angreifen können. Ich glaube, so ein Selbstgespräch und eine Beziehung zu sich selbst ist der früheste und immer verfügbare Startpunkt.
Ja, das ist toll, was du sagst, weil das ist im Prinzip, dann ist Mental Health, die Diskussion, im Prinzip ein Eingangstor mit der Einladung zur Selbstreflexion. Also sich selber besser wahrzunehmen, wenn es das ist, worum es geht, dann ist das fantastisch. Dann ist das eine Revolution, weil sich selber bewusster wahrzunehmen, ist eine Revolution. Und wenn das kollektiv geschieht, dann ist das ein Quantensprung. Ne?
Auf jeden Fall. Und wenn wir dann noch wissen, okay, hey, immer dann, wenn ich gestresst bin, werde ich zum Beispiel ungeduldiger. Oder in meinem Fall werde ich ein kleiner Micromanager im Team. Oder ich fange an, noch mehr zu arbeiten, weil plötzlich bin ich selbst unsicher und habe irgendwie das Gefühl, mir schwimmen die Fälle weg. Das heißt, ich arbeite noch härter. Ja. Also wenn ich weiß, was sind denn meine Reaktionsketten, dann kann ich die erstmal wahrnehmen lernen und dann im nächsten Schritt überlegen, okay, was kann ich jetzt daran verändern? Das muss ich natürlich nicht alleine machen, ne, sondern kann ich mit dem Support von den Menschen um mich herum, aber natürlich auch mit fachlichem Support machen.
Ja, ganz genau. Ja, und da gibt es natürlich eine riesen Toolkiste, ne, für Mental Health, für auch Resilienz. Ne? Und obwohl das ja schon wieder, das können wir später nochmal besprechen, Resilienz, aber für Mental Health und diese, sich selber wieder so ein bisschen in so ein Gleichgewicht zu bringen, da kann man ja auch sehr, sehr, sehr viel tun. Ne?
Genau, und ich glaube, was auch hilfreich ist, so als Kollektiv oder als Gruppe, ist zu verstehen, okay, was sind denn die Stressoren im Außen, die auf die Stressoren im Innen treffen? Gibt es Stressoren, die wir wirklich loswerden können? Ne? Also sei es zum Beispiel, viele sprechen immer über Meetingstrukturen oder über Kommunikation, wo die größten Missverständnisse und Konflikte entstehen. Ne? Also gibt es was wir strukturell anders machen können, um diesen Stressor zumindest zu verkleinern, damit er nicht zusätzlich als Belastungsfaktor auf uns einregnet.
Ja, super. Und dann natürlich auch Meditation, ne? Oder Dinge, um sich zu beruhigen, ne? Dinge, um emotional ausgeglichener zu werden oder belastbarer auch. Also damit möchte ich nicht sagen, dass man dann mehr aushalten soll, aber nicht so dünnhäutig, ne? Also irgendwo geerdeter ist und oder einfach ja ausgeglichener. Ich würde sagen, zentrierter ist, das meine ich damit, ne? Und ja, toll. Und das ist auch etwas, was du weitergibst in deiner Arbeit als Psychotherapeutin in der Verhaltenstherapie.
Genau. Ne? Also in der Verhaltenstherapie geht es ja immer so um zwei Ebenen. Das eine ist das biografische Erörtern. Woher kommt das denn eigentlich? Welche Funktionen haben die Muster, die ich entwickelt habe? Weil die Idee ist immer, wir machen nichts, was sozusagen Blödsinn ist. Also alle Muster, die wir entwickelt haben, waren an irgendeiner Stelle in unserem Leben sehr, sehr hilfreich und notwendig. Kleine Überlebensstrategien. Aber manchmal haben sie nicht mehr den gleichen Effekt. Ne? Vielleicht konnte ich früher, wenn ich mich emotional sozusagen ausgeschaltet habe und sozusagen ja dir das, ne, dir die kalte Schulter gezeigt habe im Konflikt, dann war das hilfreich, weil ich sonst in noch größere Schwierigkeiten mit meiner Familie gekommen wäre. Aber jetzt als Führungskraft ist es vielleicht nicht hilfreich, wenn ich nicht mehr mit meinem Team spreche und denen die kalte Schulter zeige, sondern jetzt muss ich lernen, wie ich Konflikte sozusagen empathisch klärend führen kann. Das heißt, wir sortieren so ein bisschen aus, welche Muster noch hilfreich sind und an welchen wir drehen müssen. Aber immer unter der Voraussetzung zu verstehen, wo kommt das denn her?
Ja.
Und das in dem Kontext auch wertzuschätzen. Ne, nicht zu sagen, du bist falsch, wir müssen dich reparieren, sondern hey, ne, deine Toolbox ist einfach zum Teil nicht mehr up to date. Und dann üben wir Strategien, das zu verändern. In uns, aber vor allen Dingen auch in unseren Beziehungen im Außen.
Ja, absolut. Das finde ich so wichtig, zu schauen, woher kommt es, was sind die Ursachen, zu verstehen, Bewusstsein, Licht reinzubringen in das Dunkel, um es dann wirklich auch real anzuwenden und ins Leben zu integrieren. Weil da hakt es manchmal, ne? Dann sind Leute irgendwie so unterwegs und gucken sich an, sind im stillen Kämmerlein mit sich beschäftigt. Und das dann aber umzusetzen, das, was sie dann für sich lernen, umzusetzen, aktiv ins Leben reinzubringen, da brauchen Leute Unterstützung, ne?
Ja, ne, also es gibt halt zwischen Intention und Aktion tatsächlich häufig eine große Lücke. Ne? Und deswegen machen wir in der Verhaltenstherapie, legen wir den Fokus immer auf Verhaltensexperimente. Also das heißt, wie kann ich das gewollte Verhalten in ganz kleinen Momenten schon mal üben, damit ich zum einen so eine Selbstwirksamkeit damit erfahre, aber auch lerne, hey, das ist gar nicht so bedrohlich, jetzt zum Beispiel plötzlich Nein zu sagen, auch wenn ich das vorher noch nie gemacht habe und meine Angst ist, wenn ich Nein sage, dann wendet sich die Person von mir ab. Und zu merken, hey, eigentlich ist Nein total okay. Aber das braucht eben Lernerfahrungen, die echt sind und verankert im Alltag, weil in der Theorie wissen wir das. Ne? Deswegen, eine Oberärztin hat immer gesagt, naja, Nora, Wissen ist nicht können, wir können es nicht wollen.
Ja,
also selbst
das
wenn wir es können, heißt es nicht, dass wir bereit sind, auch die Nebenwirkungen mit einzukaufen, die eben mit Verhaltensänderungen kommen.
Ja, ja, ja. Ja, es hat alles einen Preis, ne? Oder es hat alles eine Konsequenz. Alles kommt mit etwas anderem auch noch. Ne? Also wenn sich etwas ändert, dann ändert sich etwas wirklich grundlegend und nicht nur ein kleines bisschen. Ne?
Ja, ne, weil wenn du dir überlegst, du bist zu Hause immer die, die alles macht, ne? Die, der Oktopus mit 1000 Händen, die immer an alles denkt und alles macht, und plötzlich lernst du, hey, warte mal, ich brauche auch Zeit für mich und es ist okay, nicht allein verantwortlich zu sein, dann ist das erstmal unbequem für den Partner zu Hause, der gewohnt ist, dass du alles machst. Ne? Das heißt, das meine ich mit Nebenwirkungen. Also, dass natürlich auch Verhaltensänderung manchmal zu Reibung führen kann, die wir vielleicht aushalten lernen müssen oder lieben lernen müssen,
definitiv,
um wachsen zu dürfen.
Definitiv, definitiv. Ich habe mal gehört, wenn du dich so gut fühlen möchtest, wie es du dir erträumst, dann geht das durch sehr viele unangenehme Gespräche, die du führen musst. Und also am anderen Ende, da wo du hinkommen willst, da musst du durch und viele unangenehme Gespräche führen. Also das ist etwas, ja, worauf wir uns auf jeden Fall einlassen müssen oder uns wappnen müssen, dass es da auch einige, ja, ich sag mal, Frogs gibt, die es zu schlucken gibt.
Ja, weil auf Englisch sagt man immer, Therapy can get really ugly. Also das ist nicht nur ein Prozess, der irgendwie, oh ja, Selbstentfaltung und plötzlich kenne ich mich und ich weiß, wer ich bin und wo ich hin will. Mhm. Ja, auch. Ja. Aber auch, wie du sagst, auf dem Weg dahin muss ich sowohl meine eigenen Schattenseiten erkennen und auch irgendwie akzeptieren lernen, damit arbeiten lernen, was manchmal schwierig ist zu merken, hey, vielleicht bin ich auch nicht immer die perfekte Partnerin oder die perfekte Teamkollegin, sondern ich habe auch so meine Stolpersteine. Das heißt, es gehört ganz viel aufrichtige Ehrlichkeit und ganz viel Demut dazu. Mhm. Und wie du sagst, es ist ein beinharter Weg, manchmal in Beziehungen, sondern auch diese Themen auszuklamüsern, das zu konfrontieren und zu sagen, es ist Zeit für was Neues.
Ja.
Das heißt, was Neues kommt immer auch mit Loslassen.
Ja, definitiv. Du hast gesagt, du bist seit 2018 selbstständig. Meinst du damit eine Selbstständigkeit als Psychotherapeutin? Wie bist du gestartet?
Also im Zuge der Ausbildung als Psychotherapeutin arbeitet man immer so ein, häufig in einem Mischkonzept zwischen Anstellung und selbstständig, einfach weil wir ja Patientenstunden sammeln müssen und das läuft sozusagen auf einer Selbstständigkeit. Das heißt, es ging ganz früh los und ich habe auch schon in der Zeit Trainings gegeben, aber da noch mit sehr psychotherapeutischen Themen. Das heißt, eigentlich so selbstständig seit 2014, würde ich sagen.
Oh, wow.
So richtig. Aber halt in klein, so parallel. Genau, und 2018 wurde ich dann aufgegabelt von zwei älteren Herren, sage ich mal. Nein, also, aber ich war damals 28 und die waren 50 und 60. Das heißt, es gab schon eine große Altersspanne zwischen uns. Und wir haben gemeinsam eine kleine, so eine Work Beratung gegründet.
Cool.
Das war mein Weg in die Organisation tatsächlich. Und von denen habe ich unglaublich viel gelernt über das Thema Lernen, über das Thema Marke, über das Thema Training und habe mich dann aber so ein bisschen freigeschwommen 2020 und gesagt, okay, jetzt volle Kanne, Nora, und habe dann angefangen, meine Themen nochmal mehr in den Fokus zu nehmen.
Toll. Sehr, sehr cool. Du hast gerade gesagt, du hast sehr viel gelernt über Marke. Ich meine, das gehört dann ja auch zu deiner Positionierung dazu, dich auch zu hinterfragen, ne? So, für was gehe ich los und was brennt in mir ganz stark, also als Feuer, ne? Was würdest du auf die Frage antworten? Für was stehst du jeden Morgen auf?
Ja, also erstmal vorneweg, ich finde, das ist das Allerschwerste, sich selbst in einen Satz zu packen.
Ja,
also wirklich.
Der Pitch.
Das Schwierigste auf der Welt. Was ist mein Purpose? Also an alle da draußen, die ihr noch nicht gefunden haben, keine Sorge. Aber das ist eher normal.
Ja.
Also ich glaube, ich stehe auch für tatsächlich gesundes Arbeiten und menschlichere Begegnungen. Also wirklich, wie können wir zusammen eine Welt bewegen, in der wir leben wollen? Für mich fängt das eben, ne? Oder in meinem Kontext ist das Arbeit, wo ich das Thema hinterfrage. Aber es gibt natürlich viele weitere Kontexte. Aber ich inspiriere Organisationen, gesunde Arbeitswelten zu schaffen. Und in der Psychotherapie geht es mir darum, ein echt gelebtes Leben zu fördern. Also viele von uns gucken leider relativ spät im Leben zurück und denken, ach, scheiße, hätte ich mal. Ne, und haben irgendwie was verpasst, haben sich aufgehalten in Feldern, weil sie sich selbst nicht zugetraut haben, das Leben nochmal umzuwerfen, weil es eben mit so viel Aufwand und ja auch Schmerz kommt. Und meine Idee, ganz für mich privat, ist es, ich möchte später zurückgucken und denken, hell yeah, das war ein wilder Ritt. Der war anstrengend, aber der war cool, der war neugierig und der war auch manchmal unvorhersehbar. Aber das ist ein Leben, was ich wirklich gelebt habe.
Ja.
Und das ist so ein bisschen meine innere Inspiration zu sagen, was brauchst du denn für ein wirklich gelebtes Leben?
Ja, ah, das finde ich auch fantastisch. Also das Leben voll auszukosten und ja, und so überall alles auszukosten, was es gibt, das ist auch etwas, was mich unglaublich antreibt. Ich hatte mal eine Geschichte gehört, so eine Parabel. Und da war ein alter Mann und als es zu seiner letzten Stunde kam, da schloss er dann seine Augen und er hat gesagt, oder der letzte Atemzug war, ich bin satt vom Leben, ich habe alles gehabt, ne? Also ich kann gehen, es ist nichts offen geblieben und ich habe alles, was es gab vom Leben, habe ich erfahren und ja, also so diese Fülle vom Leben erfahren zu haben und dann zu sagen, okay, es ist gut, ne? Das war alles drin und ich bereue nichts und ja, und ich habe in der ganzen Fülle geschwelgt, das, was das Leben so zu bieten hat. So diese satt vom Leben oder ja, satt zu sein, das finde ich schön. Anstatt so dieses nagende Gefühl, oh, da wäre noch so viel drin gewesen. Ne?
Ja.
Das
genau.
Kann
und dann
ich mir
in
sehr
diese
schade
Selbstwirksamkeit
von.
Zu kommen, ne? Genau. Ja. Zu sagen, hey, was muss ich denn machen? Wie muss das Leben denn aussehen?
Ja.
Und natürlich ist das irgendwie auch ein privilegierter Wunsch, also weil es gibt natürlich Menschen, die ganz anders groß werden und wo es erstmal darum geht, hey, wie komme ich aus diesem Überlebensmodus raus, ne? In einen Lebensmodus. Da geht es noch gar nicht um die großen Selbstverwirklichungsziele, ne?
Ja.
Aber trotzdem zu sagen, hey, ich stehe für mich ein, ich finde raus, was ich will und setze mich dafür ein, dass ich das erleben darf, ist, glaube ich, ja, einfach eine innere Motivation, die ich gerne begleite in PatientInnen, aber auch in Organisationen. Das ist ja das Gleiche. Ne? Wie gucken wir zurück und denken, hell yeah, das war richtig gut.
Ja, genau. Ja, genau. Das ist so dieses Erfülltsein, ne? Privat, beruflich, in allen Ebenen des Lebens, in allen Bereichen des Lebens erfüllt sein, glücklich sein, in Fülle sein. Das finde ich auch total fantastisch. Da haben wir einiges gemeinsam auf jeden Fall in diesem Bereich. Das auf jeden Fall. Was ist so ganz stark in deinem Herzen als Message? Was möchtest du gerne Menschen sagen oder weitergeben?
Dass wir uns erlauben können, diesen Weg nicht alleine gehen zu müssen. Und dass es, glaube ich, Zeit ist, einander anders zu begegnen. Also die Räume aufzumachen, hinter die Kulissen zu schauen. Nicht nur zu sagen, oh, Simona war so und so und das liegt bestimmt daran, dass sie ein blöder Mensch ist, sondern zu sagen, warte mal, was treibt die Person an? Welcher Schmerz liegt vielleicht dahinter? Also ein bisschen neugieriger und offener aufeinander zuzugehen und nicht so schnell in diese Bewertung zu fallen. Ich glaube, wenn wir auch nur 2 Minuten länger neugierig bleiben würden in jedem Gespräch, würden sich die Welten schnell, schnell verändern.
Ja.
Genau, das würde ich mir wünschen, dass wir das in alle unsere Welten tragen, ne? Sei es zum Beispiel in der Organisation, sei es zu Hause, sei es ins System und sagen, lass uns einander echt begegnen.
Ah, wie schön, wunderbar. Das verändert die Welt, das nimmt sehr viel Druck auch, ne? Und das macht auch so das Gedankenkarussell ruhiger oder die Emotionen ruhiger, ne? Wenn Menschen
ja, und auch zu merken am Ende, ne, wenn ich das tue, also jetzt sorry für den Satz, aber nobody has the shit together.
Na,
also wir fühlen uns ja immer so einsam, ne? Mit dem, bei mir funktioniert das nicht und bei allen anderen sieht das so super aus, weil wir häufig eben nur so ein Abziehbild von uns nach außen zeigen. Ne? Und zu sagen, hey, lass uns doch echter sein, lass uns zeigen, was nicht funktioniert, lass uns zeigen, was mich bewegt, welchen Schmerz ich vielleicht auch in mir trage, weil das schafft Verbindung.
Ja,
Verletzlichkeit ist der beste Klebstoff.
Das stimmt.
Ja.
Ah, wunderschön. Ja. Also dieser sich so ganz authentisch zeigen, ohne Masken, ohne Rollen, ohne Vorgaben. Das finde ich fantastisch. Das spricht mich total an, Nora. Dankeschön.
Ja, ist auf jeden Fall ein schönes Ziel, ne? Es ist heute noch nicht immer überall machbar, aber wir können uns
ja
das auf den Weg begeben, das umzusetzen.
Ja, wir sprechen ja auch unsere Wirklichkeit durch das Wort auch in die Welt. Ja, und das ist toll, dass das etwas ist, was du weitergeben möchtest, was in deinem Herzen ist, was dir wichtig ist. Total schön. Nora, ich danke dir vielmals für das Gespräch.
Ja,
und sehr inspirierend. Vielen herzlichen Dank und ich wünsche dir alles Gute und ich hoffe, dass wir uns bald mal wiedersehen, wieder hören und weiter in Kontakt bleiben.
Ich freue mich. Danke dir.
Schön, dass du hier bist. Ich bin Simona Deckers und dies ist der Paths of Purpose Podcast.